Heute möchte ich mit euch über ein logistiknahes Thema sprechen, was aber einen Einfluss auf das gesamte Supply Chain Management, eure Kostenstruktur und somit auch im Unternehmen eure finanzielle Leistungsfähigkeit oder euren Ertrag, euren EBIT, wie auch immer, haben kann. Ich möchte mit euch über die Lkw-Maut in Deutschland reden und was das für Konsequenzen haben kann und was sich dahinter verbirgt. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du im Supply Chain College vorbeischaust. Die Lkw-Maut gibt es schon seit 2005 und besteht Stand heute aus drei Teilen. Und zwar einmal aus den Kosten für die Infrastruktur, also zum Beispiel Brücken, Straßen etc. Kosten für die Umweltverschmutzung. Seit ein paar Jahren ist noch ein dritter Block Kosten für die Lärmbelastung dabei. Und ab 1.12., insofern es so weitergeht, 2023, und ich nehme das Video jetzt gerade am 15.10., also Mitte Oktober, auf und werde es hoffentlich noch im Oktober auch veröffentlichen, kommt noch der vierte Teil hinzu, über den wir gleich ein bisschen mehr reden werden. Das ist die CO2-Kosten. Und dort gibt es eigentlich auch eine EU-Richtlinie, dass man zwischen 100 bis 200 Euro pro Tonne an CO2-Aufschlag oder Kosten weitergeben soll. Und Deutschland hat sich eben für 200 Euro die Tonne gerade wieder das obere Ende, sage ich mal, dieses Spektrums entschieden. Österreich, was ich so gesehen und gehört habe, entscheidet sich zum Beispiel für das untere Ende. Dadurch gibt es dann auch eine deutlich geringere Steigerung der Maut im Vergleich zu Deutschland. Aber dazu gleich mehr. Nun, die genaue Abgabe oder Maut ist abhängig von drei Faktoren. Und zwar von der Schadstoffklasse des Fahrzeuges und von der Achs- oder Gewichtsklasse des Fahrzeuges. Man redet ja in den gängigen Medien jetzt von fast einer Verdopplung der Lkw-Maut. Das stimmt natürlich nicht jetzt genau für alle Schadstoff- oder Achs- und Gewichtsklassen, aber bei den meisten ist es mindestens über 50-60% höher. Und wie gesagt, im Extremfall kommt es dann auf 83%, also quasi eine Verdopplung. Deutschland hat 2022 knapp über 7 Milliarden Euro Maut eingenommen. Und die Idee ist es, auf um die 15 Milliarden Euro fürs Folgejahr, sage ich mal 2024, zu kommen. Und was dort eben auch wichtig ist, da werde ich aber nicht weiter drauf eingehen, weil eben das ist kein Logistikkanal. Ich möchte euch das ein bisschen im gesamtunternehmerischen Kontext gleich erklären. Werden auch noch weitere Anpassungen, Mauterhöhungen etc. für die kleineren Lastkraftfahrzeuge, also zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, wird dann Mitte 2024, schau nochmal auf meine Notizen, genau, Mitte 2024, werden dann dort auch Erhöhungen stattfinden, die jetzt für die, sag ich mal, großen Fahrzeuge über 7,5 Tonnen schon ab Dezember 2023 gelten sollten. Ich möchte natürlich gar nicht kritisieren, dass es eine Maut gibt. Denn natürlich ist es so, dass die Lkw einen großen Anteil an der Abnutzung der Infrastruktur, also Brücken und Straßen jetzt konkret haben, aber man muss ja auch Sanitäranlagen instand halten, erneuern. Man hat auch diese ganzen Nebenthemen wie, ich sag mal, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter, um das ganze Netz, das Infrastrukturnetz, sage ich mal, zu bewirtschaften. Und daher ist es natürlich richtig, dass sich die Industrie, die diese Infrastruktur jetzt in dem Fall in Deutschland nutzt, sich auch daran beteiligt, oder wir als Konsumenten, die dann unsere Produkte, Produktvielfalt im Supermarkt und wo auch immer konsumieren wollen und vorfinden wollen, dass wir da uns alle als Gesellschaft daran beteiligen. Und das macht natürlich Sinn, über die Speditionen, die LKWs fahren lassen, dann die Unternehmen, die gewissen Produkte herstellen, vertreiben wollen, das als Staat die Maut aufzuerlegen und dann entsprechend wiederum hoffentlich dann auch in den Verkehr, also in die Infrastruktur, die den Verkehr ermöglicht, zu investieren. Und natürlich ist es auch richtig, über Abgaben und Steuern zu steuern, so blöd es jetzt klingt, in welche Richtung man sich als Gesellschaft zum Beispiel entwickeln möchte. Das heißt, was natürlich auch ein großer Hintergrund der Mauterhöhung ist, dass man mehrere Milliarden in den Infrastrukturausbau der Schiene, also der Bahn, investieren möchte. Natürlich kann man jetzt sagen, ist das fair? Denn jeder Verkehrsträger hat seine Daseinsberechtigung, Binnenschiff, Schiff, also Seeschiff, Schiene, LKW. Und jeder Verkehrsträger oder jedes Verkehrsmittel hat seine Vor- und Nachteile. Ich behaupte jetzt mal, natürlich macht es Sinn, in die Infrastruktur der Bahn zu investieren, aber die Bahn wird, ich sage niemals nie, ich sage jetzt trotzdem niemals in der Lage sein, vor allem so flexibel zu sein wie ein LKW oder so schnell von A nach B zu kommen oder auch so zuverlässig von A nach B zu kommen. Und das heißt, es wird immer, zumindest die nächsten Jahrzehnte, wird es wahrscheinlich immer einen starken Bedarf an Lkw-Verkehrern in den Industrienationen, jetzt in dem Fall in Deutschland, geben. Also da ist die Frage, die Erhöhung tragen jetzt die Spediteure, ich komme gleich drauf, wie das vielleicht durch die ganze Kette durchgereicht wird, aber man investiert es eigentlich in den Mitbewerber, in die Schiene. Wie gesagt, ökologisch und als Land, als Staat macht es Sinn, aber ist es fair verteilt und richtig investiert, das Geld? Das ist ein bisschen die Frage. Vielleicht bleiben wir bei dem Punkt, sorry, wenn ich hier so ein bisschen springe, ich gucke mal auf meine 3-4 Seiten, die ich mir hier aufgeschrieben hatte an Notizen zur Vorbereitung. Ziemlich viele und auch mein Netzwerk, ich selber gehe davon aus, dass die Speditionen, die Transportunternehmen diese Mauterhöhungen unbedingt weitergeben müssen. Denn das ist kein margenhohes, margenträchtiges Geschäft, ein Transportunternehmen zu leiten oder zu ein Inhaber von einem Transportunternehmen zu sein. Das heißt, jetzt einfach gesprochen, gehen wir mal davon aus, die Spedition hat höhere Mautabgaben. Das heißt, diese gibt sie an die Produzenten weiter, der Produzent gibt sie an die Kunden weiter und die Kunden geben es an die Konsumenten, die Verbraucher am Ende vom Tag weiter. Jetzt in einer sehr einfachen Lieferkette gesprochen. Ich habe mir auch mal angeguckt, so ungefähr, was sind denn die Kosten von einem LKW? Und das ist jetzt super grob, ne? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ist es ein Kühltransport? Ist es ein normaler Transport? Ist es, wie viel Kilometer fährt der LKW und so weiter? Aber so ganz grob, wenn ich jetzt auch meine Ausbildung 99 zurückgehe, als ich mal als Speditionskaufmann gestartet hatte, waren Personalkosten sind so um die 35% von den Kosten eines LKW. Dann gibt's variable und fixe Transportkosten. Variabel enthält heute schon die Mautkosten. Variabel sind um die 45%. Davon sagt man, sind 10% Mautkosten mit dem heutigen Satz, also vor der Erhöhung Dezember 23 enthalten. Die fixen Fahrzeugkosten sind 10% Pi mal Daumen und dann der Overhead oder nennen wir es mal Verwaltungskosten, Gemeinkosten auch nochmal 10%. Das heißt, ich habe gerade gesagt, 10% der Kosten eines LKW sind die Mautkosten. Und wenn man die jetzt verdoppelt, mal um einfach zu rechnen, ja, dann heißt das, ich habe einen Faktor von 1,1, also nochmal 10% mehr in Zukunft Transportkosten. Und diese 10% höheren Transportkosten werde ich sehr wahrscheinlich nicht schlucken können als Spediteur, weil ich muss ja erstmal überhaupt 10% Gewinn oder Marge, wie auch immer man sagen möchte, haben. Und da war ja gerade der Punkt, ich gehe davon aus, diese Kosten werden weitergegeben. Und wir haben auch gerade gehört, dass Deutschland von 7 auf 15 Millionen ungefähr Einnahmen von der neuen Maut oder aufgrund der neuen Maut gehen, Milliarden natürlich, nicht Millionen, gehen möchte. Und das heißt, diese 8 Milliarden Erhöhung werden am Ende vom Tag wir, die Konsumenten, die Verbraucher, zahlen. Denn ich gehe nicht davon aus, zumindest bei den meisten Unternehmen, dass sie diese 8 Milliarden einfach so aus der Portokasse bezahlen können. Und was bedeutet das jetzt im Endeffekt? Anhand meiner über 20 Jahren Berufserfahrung, vor allem in der Konsumgüter, also Getränke, Lebensmittel, Körperpflege, Reinigungsmittel oder Medizinprodukte Branche im Supply Chain Management, gibt es sehr viele Produkte, die sind gar nicht so hochmarschig, wie immer jeder denkt. Das heißt, wir, vor allem in Deutschland, auch wenn wir jetzt mal in einfachen Produkten bleiben, im Einzelhandel etc., wir sind total verwöhnt mit niedrigen Kosten für Lebensmittel, Verbrauchsartikel oder auch im Gesundheitssektor, nehmen wir mal in die Inkontinenzwindeln oder nehmen wir mal Babywindeln im Hygienebereich. Da sind wir sehr verwöhnt mit niedrigen Preisen, wenn wir so ein bisschen in andere Länder schauen. Viele dieser einfachen, essentiellen Produkte, wenn ich das so nennen darf, das sind oftmals Massenprodukte, die auch, wie gesagt, günstig sind. Somit ist der Wert pro Palette, die auf einem LKW gefahren werden, auch sehr günstig und somit ist der Transportkostenanteil pro Palette recht hoch. Und wenn jetzt diese Transportkosten, wenn die Transportkosten um 10% steigen, dann steigt in dem Moment auch der Logistikkostenanteil an meinen günstigen Produkten. Und ich habe eigentlich nur die Chance, die Produkte, weil die sind dann oftmals auch nicht so hochmarschig wie jetzt ein iPhone oder irgendwelche Technologieprodukte als Beispiel. Das heißt, ich muss dann meine Babywindeln, mein Mehl, mein Zucker, die essentiellen Produkte im Endeffekt, meine Nahrungsmittel und so weiter, muss ich die Preissteigerung weitergeben an den Einzelhändler in dem Fall. Und der Einzelhändler wird in der Regel die Preise weitergeben an uns, an die Verbraucher, Konsumenten, wie ich es gerade gesagt hatte. Und auch da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ist das fair, unfair? Ich möchte mich ein bisschen politisch zurückhalten hier auf dem Kanal. Ich habe natürlich eine sehr starke Meinung, weil wir doch schon links und rechts mehrfach versteuern als Leistungsträger, vor allem hier im Land und auch die Firmen und so weiter. Ist das natürlich die Frage, ja, wie oft und wie viel möchte man sich dann noch Beiträge und Erhöhungen von den Bürgern holen? Aber da möchte ich jetzt gar nicht, wie gesagt, weiter drauf eingehen. Denn es macht absolut Sinn, dass wir in unsere Infrastruktur als Staat, als Gesellschaft investieren. Lass mal das mal so positiv stehen. Insofern das auch wirklich dann im Verkehr, auf der Straße, muss man ehrlicherweise, bleibt. Ich möchte nämlich mal was sagen. Ich bin, wie gesagt, eher Supply Chain Manager und kein Logistiker. Aber die Logistik, in dem Fall jetzt der Transport für diesen Beitrag, spielt eine unheimlich wichtige Rolle. Und es macht sicherlich keinen Spaß, jetzt als Fernkraftfahrer 5 Tage die Woche von zu Hause entfernt zu sein, im Führerhaus zu schlafen und auf den Raststätten, wenn man überhaupt einen Platz findet zum Übernachten oder wenn man die Lenk- und Ruhezeiten einhalten muss, auf den Raststätten, die vielleicht auch gar keinen Schallschutz oder so haben, die absolut miserable Sanitäranlagen haben, macht es vielleicht keinen Spaß, dort Pausen einzulegen, zu übernachten etc. Und auch da würde ich mich eigentlich freuen und mir wünschen als Bürger dieses Landes, dass man die Einnahmen der Maut eben nicht nur in Straßenbrücken investiert, sondern auch eben in das Drumherum, in die Toiletten, also Sanitäranlagen, in den Schutz, in den Schallschutz und auch generell Schutz im Sinne von hier und da mal Polizei fahren zu lassen etc., weil es ja auch immer wieder Kriminalität gibt und irgendwie eine LKW-Plane aufgeschnitten wird und was geklaut wird und so weiter, Fahrer bedroht werden könnten. Und da sollte man doch auch hier und da schon gewissen Schutz seitens der Polizei erwarten. Auch das ist nicht zu vernachlässigen. Das zähle ich mal in die ganzen Infrastrukturkosten mit rein. Lärmschutz habe ich gesagt, mehr Platz für Ruhezeiten habe ich auch schon gesagt, wenn ich hier auf meine Notiz schaue. Aber macht euch doch mal da mal Gedanken, was meint denn ihr? Wird dieses Geld, was eingenommen wird, auch wieder zweckgebunden, reinvestiert, sodass dann man auch die Logistik und in dem Fall die Welt am Laufen halten kann, wie wir es gewohnt sind? Ich springe jetzt noch zu ein paar anderen Gedankengängen, die ich habe. Wir im Supply Chain Management, wenn wir jetzt die höheren Kosten sehen, müssen jetzt schon für das Folgejahr in größeren Unternehmen mehrere Millionen Euro Zusatzkosten budgetieren, die wir eben als Strukturkosten unserer Produkte weitergeben müssen, die dann unsere Marketing-, Vertriebskollegen, sage ich mal, entsprechend berücksichtigen müssen und eventuell dann auch zu Preiserhöhungen gegenüber den Kunden aufrufen müssen. Und da sei nochmal gemerkt, Achtung, das kommt zu einer sehr ungeschickten Zeit, denn es ist immer noch ein gewisser inflationärer Druck da. Rohstoffkosten, Verpackungsmaterialkosten, Energiekosten, Lohnkosten haben immer noch nicht sich ausbalanciert. Natürlich gibt's hier mal wieder deflationäre Trends. Jetzt gibt's wieder vielleicht jetzt gerade im Oktober mit allen Krisen, die wieder lostreten, gibt's vielleicht neue Risiken, dass die Inflation zurückkommt, zumindest zu gewissen Teilen, vielleicht nicht so extrem wie als der Ukraine-Krieg losgegangen ist. Aber ich sag mal einfach so, das ist noch nicht ausgestanden. Keiner weiß so genau, wo sich die Kosten wirklich einpendeln. Und jetzt kommt hier ganz klar nochmal eine Kostensteigerung obendrauf für uns alle, für die Gesellschaft. Das heißt natürlich für Produkte, gerade essentielle Produkte, die ich vorhin ein bisschen aufgezählt hatte, die nicht sehr hochmarschig sind, wird es einen Druck geben, denn nicht überall kann man die Preise so einfach erhöhen. Denn nicht überall kann man die Preise einfach weitergeben, die Preiserhöhung oder die Kosten vor allem, die gestiegenen. Es gibt gewisse Regularien, Abrechnungslogiken mit Krankenkassen als Beispiel. Man hat an Ausschreibungen teilgenommen. Je nachdem, was in den Verträgen steht, hat man gar keine Kostenindexierung oder so im Vertrag niedergeschrieben und kann dann dort gar nicht einfach anpassen und so weiter. Ebenfalls hat man ja auch eine Art Doppelbelastung, die eigentlich politisch mal ausgeschlossen sein sollte. Man wird ja auch noch die CO2-Bepreisung anpassen und somit wird auch der Diesel, der für die Betankung des LKWs zum Beispiel, ich bleibe jetzt in sehr einfachen Worten, benötigt wird, hat ja auch einen gewissen CO2-Anteil und man sagt so 3 Cent pro Liter wird dann auch ebenfalls der Dieselpreis ansteigen. Und auch da kommt jetzt vielleicht ein oder andere und sagt, ja gut, dann geh halt auf E-LKWs. Also zum einen gibt es gar nicht genug Kapazitäten und Angebot am Markt, überhaupt so viele E-LKWs, wenn man sich das überhaupt leisten kann von den Investitionen, jetzt hochzufahren. Wenn ich hier mal schaue, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich blätter mal kurz dahin. Laut Statista waren 2022 genau 43.768 E-Lkw in Deutschland zugelassen. Das ist ungefähr, ich sag mal, das ist aufgerundet fast doppelt so viel wie 2020, also schon mal ein guter Trend. Aber im Verhältnis, dass am 01.01.23 laut Statista 3,64 Millionen Lkw in Deutschland zugelassen waren, ist es natürlich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Rechnet euch den Prozentsatz selber aus. Nichts. Und damit möchte ich einfach nur sagen, natürlich braucht die Energiewende und was auch immer seine Zeit. Aber es ist noch sehr, sehr lange hin, bis wir wirklich einen Punkt erreicht haben, dass wir wirklich sagen können, die Doppelbelastung jetzt in dem Fall, auf die ich hinaus wollte, mit der CO2-Bepreisung auch beim Diesel zum Beispiel, fällt weg. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben eine Mineralölsteuer, wir haben eine Kfz-Steuer. Das sind ja alles Themen, die irgendwo auch in das Thema Verkehr und Infrastruktur wie auch immer wieder einfließen sollten. Die Frage ist, fließt es wirklich immer wieder verursachergerecht, wenn man das so sagen darf, zurück? Ich habe da meine Zweifel, aber auch da möchte ich jetzt aus politischen Gründen hier auf dem Kanal nicht weiter argumentieren. Dann ein anderes Thema zur E-Mobilität, und das ist natürlich gut, dass wir einen guten Mix mehr oder weniger bekommen an verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten, also auch Wasserstoff oder Batterietechnologien, was auch immer. Das sind alles tolle Dinge, aber als Beispiel beim E-Truck zum Beispiel, man sagt ja, er fährt emissionsfrei, aber ist das wirklich so? Denn wie lade ich denn die Batterie oder den LKW auf? Vor allem in Deutschland nach der Stilllegung der Atomkraftwerke und dem Hochfahren von immer mehr Braunkohlekraftwerken oder Verstromen von Braunkohle, habe ich ja vielleicht keinen so guten CO2-Fußabdruck. Und damit ist ja vielleicht auch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre eine Mogelpackung. Und da sollte man vielleicht auch fair sein. Ja, wie schädlich oder positiv ist denn der ein oder andere Verkehrsträger wirklich? Und natürlich muss man da aufpassen. Politisch will man natürlich über Generationen hinweg in die richtige Richtung lenken. Daher macht es natürlich Sinn, das ein oder andere auch auszuprobieren und die Weichen entsprechend zu stellen. Aber man muss aber auch fair sein und ehrlich sein, was es denn wirklich hier und jetzt bedeutet und wie positiv und nachhaltig denn wirklich die ein oder andere Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte vielleicht sogar ist. Aus dem Supply Chain Management raus, wir sind es ja gewohnt, dass wir immer mal wieder mit höheren Kosten umgehen müssen, und im Unternehmen wird ja viel Druck auf die Supply Chains ausgeübt, jetzt nicht nur breiteres Produktportfolio, bessere Services den Kunden gegenüber anzubieten, sondern auch eben Kosten zu sparen, dass man eben profitabler ist in den Unternehmen. Natürlich wird es jetzt so sein, dass die Speditionen, aber auch die Supply Chains der verschiedenen betroffenen Unternehmen entlang der Lieferkette weiter gucken, wo kann man Effizienzen rausholen. Also natürlich sind es so Sachen, die aber schon seit Jahren gemacht werden von allen Beteiligten. Auslastung optimieren der LKW, Leerkilometer reduzieren, optimieren. Großunternehmen natürlich eine bessere Supply Chain Planung zu haben, um entsprechend da schon gegenzusteuern. Da habe ich auch schon mal Beiträge gemacht mit Nachhaltigkeit durch Supply Chain Planung. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Natürlich wird da einiges kommen, um das wieder, den Offset, sage ich mal, ne, also dagegen zu steuern. Das wird aber dauern. Und diese 10% Transportkostenerhöhung, glaube ich, werden wir nicht so schnell komplett auffangen können. Auch mit moderneren Fahrzeugen, mit eben den ganzen Effizienzprojekten, die entlang der Lieferkette stattfinden werden. Das heißt, wir werden einen Effekt haben in der Gesellschaft und eine Mehrbelastung haben. Ein Thema, was mich da auch umtreibt, ist ein bisschen so eine Hypothese. Was ich so von der Praxis her kenne, ist, dass viele Unternehmen mit regionalen Speditionen oder Transportunternehmen zusammenarbeiten. Je kleiner, und das sind oftmals kleine Unternehmen mit wenigen Fahrzeugen, wenigen Angestellten, Arbeitern und so weiter. Ich würde jetzt behaupten, wenn der Druck immer größer wird und einige Industriekunden, zum Beispiel mit den Spediteuren, die Preise nicht komplett oder die Erhöhungen nicht komplett abnehmen, werden die unter Druck geraten und nach vielleicht auch die Geschäfte aufgeben müssen. Was bedeutet das oder kann das bedeuten? Das führt zu einer weiteren Konsolidierung. Natürlich kann eine Konsolidierung wieder Kostenvorteile bringen, aber nur bis zu einem gewissen Rahmen, denn irgendwann hat es auch Nachteile. Denn je größer Speditionen werden, werden die dann natürlich auch einen gewissen Preisdruck durchsetzen können gegenüber Mittelständlern vor allem. Das heißt, dann ist es natürlich erstmal für das Transportunternehmen gut, weil man effizienter ist, aber auch eine gewisse Machtstellung hat und vielleicht deutlich größer ist als der ein oder andere Produzent oder Mittelständler, wie ich gerade sagen wollte. Das Thema ist aber, oftmals, je mehr man konsolidiert, geht zum einen die Vielfalt und auch die Innovationskraft verloren. Die Regionalität geht verloren, was man ja eigentlich aufgrund der ganzen Regionalisierung der Supply Chains, der Deglobalisierungstrends hier und da im Supply Chain Management ja eigentlich fördern möchte und auch sollte. Das Thema ist auch, die konsolidierten Unternehmen haben dann vielleicht auch viele Service-Nachteile. Was habe ich schon erlebt? Und da kann ich jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aufgrund von Firmeninternas, aber was habe ich schon erlebt mit den großen Konglomeraten, was man dort für Service-Probleme hat? Mit Fahrern, die Sprache nicht sprechen, permanent beschädigte Ware bei sensiblen Produkten, Sterilprodukten und so weiter, dann bei den Kunden ankommen. Das ist natürlich alles nicht gut. Da muss man dann auch gucken, was sind dann meine Folgekosten oder wie verändern sich meine Total Cost of Ownership? Auch wenn vielleicht ich denke, ich habe mit einem großen internationalen Partner vielleicht gewisse Preisvorteile, aber vielleicht zahle ich das doppelt und dreifach, weil meine Kunden verärgert sind, ich immer wieder nachliefern muss, die Kunden mich vielleicht sogar auch austauschen als Lieferant, weil eben, wenn man jetzt von einem Krankenhaus ausgeht, der Fahrer nicht mal irgendwie mit der Krankenschwester reden kann, die Ware bestellt hat. Und der Fahrer nicht mehr versteht, die Fahrerin, wo man wie was hinräumen muss dann in einem Krankenhaus, wenn man gewisse Serviceleistungen anbietet. Also es hat schon auch einige Nachteile. Nun, ich glaube, das reicht für den heutigen Podcast. Das Wichtige war, ich wollte euch nochmal ganz kurz sagen, was denn jetzt passiert in den nächsten Monaten, mit wie hoch die Mauterhöhung wirklich einschlagen kann, meine Gedanken dazu und vor allem die Frage auch an euch, was macht denn ihr in euren Unternehmen mit in oder aufgrund der Mauterhöhungen, wie trifft es euch? Habt ihr die Preiserhöhungen der Transportkosten oder die Kostenerhöhungen entsprechend schon budgetiert? Wie geht ihr als Unternehmen damit um? Welche Chancen, Risiken seht ihr in Zukunft aufgrund dieser Mautanpassung, Mauterhöhung? Und was ist generell eure Meinung dazu? Seid ihr absolut positiv? Sagt, das ist super für unsere Infrastruktur, die deutlich besser wird in Deutschland. Das wird helfen, dass die Unternehmen, die Speditionen etc. in eine modernere Fahrzeugflotte viel schneller investieren. Seht ihr irgendwelche Nachteile? Ich habe ja am Anfang ein bisschen gesagt, zum Beispiel Österreich hat eine deutlich geringere Mauterhöhung als wir in Deutschland. Hat das schon wieder eventuell einen Nachteil für Industriestandort Deutschland? Fragezeichen oder für uns als Konsumenten in Deutschland, weil vielleicht unsere Preise für essentielle Produkte deutlich stärker steigen werden als in anderen Ländern. Wo geht die Reise noch hin? Werden wir die nächsten Jahre weitere Steigerungen erleben? Ich sage nur CO2-Bepreisung. Da hört man ja verschiedene Geschichten, dass der Preis pro Tonne CO2 deutlich stärker noch steigen soll. Und auch das, insofern man dem nicht entgegenwirkt, hat eine weitere Belastung dann auch für den Transportbereich und den Supply Chain Management Bereich. Oder sagt ihr, gar kein Problem, wir werden so innovativ sein und werden diese Kostensteigerungen neutralisieren aufgrund von Effizienzprojekten, Investitionen in unseren Unternehmen oder entlang der Lieferketten. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hoffe, euch hat es ein paar Gedanken wiedergegeben. Regt euch zum Nachdenken an und lasst mich doch wissen, was ihr mitgenommen habt aus diesem Beitrag. Was war nützlich für euch in diesem Videopodcast? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Teilen, Liken, Kanal abonnieren. Dankeschön.